Flugforensik. Ein Absturz und seine Geschichte. Ein Podcast von Benjamin Dänisch und Andreas Speth. Bilder, Videos, Dokumente zu jeder Folge auf flugforensik.de.
Es war ganz eigenartig an diesem Tag. Es war ein schwüler Sommertag. Meine Mutti hat mir noch gesagt, wo in ihrer Wohnung wichtige Dinge und Unterlagen liegen.
Da habe ich Radio eingeschaltet und da wurde mitgeteilt, dass eine IL-62 bei Königs Wusterhausen abgestürzt ist. Da habe ich eine Wahnsinnsgänsehaut am ganzen Körper bekommen und so ein leichtes Zittern.
Kurze Zeit später kam mein 8-jähriger Bruder vom Spielen. Er erzählte uns dann, Mutti, da ist ein Flugzeug vom Himmel gefallen.
Seit Montagabend, unmittelbar nach dem tragischen Flugzeugunglück hier bei Königs Wusterhausen, leisten zahlreiche Bürger unseres Landes gemeinsam mit den Mitgliedern der Regierungskommission sehr schwere Arbeit.
Da war eine kleine Treppe vom Feuerwehrdepot. Da haben wir gesessen, haben geweint. Ja, dann kam ein Nachbar mit einer Flasche Schnaps und sagt, Jungs, dann geh's mal hin.
Herzlich willkommen zur 5. Episode von Flugforensik. Ich bin Benjamin Dänisch.
Ich bin Andreas Speth.
Und heute beschäftigen wir uns mit dem schwersten Flugzeugunglück auf deutschem Boden. Und ich glaube, oder ich nehme an, dass viele von euch vorher noch nie davon gehört haben. Um welchen Fall geht es, Andreas?
Es geht um den Absturz der DDR-Fluggesellschaft Interflug. Das war der Flug IF-450 im August 1972 von Schönefeld in Berlin nach Burgas in Bulgarien.
156 Menschen sind beim Absturz einer Iljuschin 62 damals gestorben, vor den Toren Berlins, vor den Toren meiner Heimatstadt. Und deswegen war es uns auch ein besonderes Anliegen, hier zu suchen nach Spuren, nach Augenzeugenberichten. Und wir haben erstaunlich viele Menschen getroffen, für die dieses Unglück auch nach 50 Jahren eine besondere Bedeutung hat. Wie immer hören wir aber am Anfang kurz etwas zum Flug im Steckbrief.
Berlin am 14. August 1972. Auf dem Zentralflughafen Schönefeld bereiten sich Passagiere und die Crew auf den Sonderflug IF-450 nach Burgas in Bulgarien vor. Es ist ein schwülwarmer Sommertag, 28 Grad im Schatten, 83% Luftfeuchtigkeit. Die 2 Jahre alte Iljuschin IL-62, der Interflug mit der Registrierung Sierra Echo Alpha, ist um 14.30 Uhr aus Moskau gelandet. 2 Stunden später soll sie mit komplett neuer Besatzung Urlauber in Richtung Schwarzes Meer fliegen. Um 16 Uhr beginnt das Boarding für die 148 Fluggäste. 30 Minuten später erteilt der Tower in Schönefeld der 4-strahligen Maschine die Startfreigabe. Pünktlich um 16.30 Uhr lassen Kapitän Heinz Pfaff und First Officer Lothar Walter den Jet abheben. Die ersten 13 Minuten des Fluges scheinen unauffällig zu verlaufen. Die Iljuschin nimmt zunächst Kurs nach Osten und biegt bei Besko in Richtung Süden ab.
So beginnt diese Reise mit der Interflug für die Passagiere und die Crew. Da es schon ein bisschen her ist, die Zeiten der Interflug, würde ich dich gerne nochmal fragen, Andreas, was war das für eine Fluggesellschaft und in welcher Lage war sie Anfang der 70er Jahre?
Die Interflug war die nationale Airline der DDR. Interessanterweise wurde sie ursprünglich als deutsche Lufthansa gegründet, 1955, als in Deutschland wieder Luftverkehr stattfinden durfte. Dann gab es natürlich einen Markenstreit mit der Westlufthansa in der Bundesrepublik. 1958 hat sie dann diesen neuen Namen übernommen, Interflug. Und das sozusagen war das DDR-Verbindung in die Außenwelt, weil hier konnte der Staat selber eben Flüge anbieten.
Hatte denn die Interflug eine rein, ich sag mal, sowjetische Flotte oder waren da auch westliche Muster in der Flotte?
Ja, sehr naheliegende Frage. Nein, die damaligen Ostblock-Airlines, die hatten Zuteilungen von Flugzeugen aus der Sowjetunion. Also sie durften definitiv keine westlichen Flugzeuge bestellen. Es gab nie eine Ost-Airline, zumindest damals noch nie, überhaupt keine, die die Westmaschinen hatte. Die Interflug hatte erst ganz kurz vor der Wende, 1989, zum ersten Mal Airbus A310, auch schon vor der Wende. Aber das ist, wie gesagt, absolute Ausnahme gewesen. Bis dahin rein sowjetischer Flottenpark.
Ich freue mich, dass wir für diese Folge mit Wolfgang Katzer sprechen können. Wolfgang Katzer hat sein Leben lang im Grunde für die Interflug in und vom Flughafen Berlin-Schönefeld aus gearbeitet. Er hat angefangen als Fluggerätemechaniker, hat dann studiert und war dann Flugingenieur und ist mitgeflogen. Und meine erste Frage an Sie, Herr Katzer, lautet, war die IL-62, Sie waren damals schon auch als, ich glaube, Sie waren Student, Sie waren schon mal dann bei der Interflug, war das so das Prunkstück der Flotte?
Ja, absolut. Es war das Prunkstück und das erste wirkliche Langstrecken-Jet-Verkehrsflugzeug. Der Interflug eigentlich auch so richtig das letzte. Es hat diese Funktion erfüllt und ist auch dafür angeschafft worden, um Langstrecken zu fliegen. Also es gab Streckenrekorde mit über 12 Stunden Flugzeit.
Ja, diese Langstreckenqualitäten der IL-62 hätte es für den Flug, um den es in dieser Episode geht, gar nicht gebraucht. Denn von Berlin nach Burgas in Bulgarien sind es Luftlinie etwas mehr als 1500 Kilometer. Aber die IL-62 war eben auch eins der größten Muster in der Interflugflotte 1972. Und es war ein Ferienflug in den Sommerferien Mitte August mit an Bord. Waren unter anderem die Eltern von Christa Mertin. Christa Mertin war damals 31, hat in Cottbus gelebt wie ihre Eltern. Christa Mertin hatte 3 kleine Kinder, 10, 9 und 8 Jahre alt. Und deren Opa und Oma, 58 und 62 Jahre alt, haben sich eben gefreut auf einen Urlaub am Schwarzen Meer in Bulgarien. Ich habe Christa Mertin als erstes gefragt, war so ein Urlaub in Bulgarien eigentlich ganz normal zu Ostzeiten oder schon eher ein besonderes Privileg?
Es war so, dass wir im Jahr davor schon einmal mit meinen Eltern, mein Mann und ich, ohne die Kinder, in Bulgarien waren. Und eigentlich wäre es in diesem Jahr auch wieder geplant gewesen. Aber wir jungen Leute hatten ganz einfach das Geld nicht. Und im Nachhinein wäre die Katastrophe noch fürchterlicher gewesen, denn wir hätten ja 3 kleine Kinder hinterlassen.
Sagt Christa Mertin, die ihre Eltern beim Absturz in Königs Wusterhausen verloren hat. Wir werden sie noch häufiger hören in dieser Episode. Dann habe ich einen Mann getroffen, gefunden will ich fast sagen, der damals in Schönefeld als Fluggerätemechaniker gearbeitet hat oder Flugmechaniker im Bereich der Avionik, speziell der Navigationstechnik, auch an der IL-62. Horst Boguslawski ist mittlerweile auch logischerweise in fortgeschrittenem Alter und wir haben uns im Grunde fast an seinem ehemaligen Arbeitsplatz getroffen auf der Besucherterrasse des heutigen Flughafens BER und haben Richtung Schönefeld geguckt. Habe ich das richtig verstanden? Sie waren also unmittelbar oder relativ kurz vor dem Start selber nochmal bei der Maschine zugange und dann noch am Heck?
Nein, ich war nur im Außenbereich des Flugzeuges tätig und das gab keine Veranlassung, jetzt das Heck von innen her zu kontrollieren. Das war nicht vorgesehen.
Was haben Sie da repariert im Außenbereich?
Ja, das war ganz einfach hier die Hecklampe, die ist ausgefallen und das kommt ab und zu mal vor. Die wird ausgewechselt, die Glühlampe, und dann ist die Sache wieder in Ordnung.
Jemand, der diesen Flieger, die IL-62, so gut kennt wie kaum ein anderer heute noch lebender Pilot, ist Heinz-Dieter Kalbach, der wahrscheinlich bekannteste Pilot der Interflug, später auch bei der Germania aktiv gewesen.
Ja.
Ja, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind Luftfahrtaffin, manche fliegen Simulatorspiele, kennen moderne Cockpits, Glascockpits. Die IL-62 ist ja ein bisschen älteres Baujahr. Wie muss man sich dieses Flugzeug und das Cockpit vorstellen und wie fliegt diese Maschine?
Ja, das Cockpit war ja für eine 5-Mann-Besatzung gestaltet und war sehr geräumig. War vorgesehen, dass auf links der Kapitän saß, auf der rechten Seite der Copilot, in der Mitte hinter dem Zentralpult der Bordingenieur und hinter dem Kapitän links saß der Navigator und auf der rechten Seite hinter dem Copiloten saß eigentlich der Bordfunker. Der Bordfunker, der wurde eingespart auf der Strecke, den Kurzwellenfunkverkehr, den hat der Navigator geführt. Und wenn man im Anflugbereich, im Flughafenbereich war, dann wurde der Funksprechverkehr über UKW von den Piloten geführt. Und wie flog die Maschine? Die Maschine ließ sich wunderbar fliegen. Also ich habe sie sehr, sehr gerne geflogen. Ich war 12 Jahre, habe ich die Maschine geflogen. Und das Einzige, was man sagen musste, wenn man bei hohen, sehr hohen Temperaturen über 30 Grad und voll beladen in Richtung Havanna flog, dann war die Maschine schon an der Leistungsgrenze. Da hat man dann schon relativ schnell, wenn man nicht sehr sauber gesteuert hat, ist man in den kritischen Anstellwinkelbereich gekommen, wo dann die Warnung angesprochen hat. Aber ansonsten war die Maschine wirklich sehr gut zu fliegen und ich habe sie deswegen sehr gern geflogen, da die Triebwerke hinten am Rumpf waren, war die Maschine vorne sehr leise. Man hat also im Prinzip nur das Rauschen des Fahrtwindes ein bisschen wahrgenommen im Cockpit. Ansonsten war sie sehr, sehr gemütlich, sehr bequem.
Im ersten Steckbrief haben wir es gehört, die Maschine ist pünktlich abgehoben in Schönefeld, ist dann erstmal in Richtung Osten geflogen, um dann bei Beeskow in Richtung Cottbus nach Süden abzubiegen. Und jetzt hören wir, wie es weiterging.
16.41 Uhr. Noch nicht ganz auf Reiseflughöhe bereiten die Flugbegleiterinnen in der Galley den Service vor. Die Maschine befindet sich zwischen Cottbus und Hoyerswerda. Die avionisch eigentlich sehr präzise zu steuernde IL-62 liegt bereits 10 Grad neben dem Kurs, steuert sich für kurze Momente sogar selbstständig. Die Besatzung im Cockpit merkt, hier stimmt etwas nicht. Sie melden in Schönefeld Schwierigkeiten mit dem Stabilisator, dem T-förmigen Höhenleitwerk am Heck der Maschine. Wir kehren um nach Berlin, lautet die Entscheidung der Piloten. Was sie nicht wissen und auch nicht ahnen können, im Heck der Maschine bahnt sich seit einigen Minuten eine Katastrophe an. 300 Grad heiße Luft entweicht in einem Laderaum aus einer Heizleitung. Der Grund? Eine umwickelte Kabelverbindung ist nicht mehr ordentlich isoliert. Es kommt zu einem sogenannten Lichtbogen, der Kabel zerstört, die Steuerung des Flugzeugs beeinträchtigt und, wohl am schlimmsten, ein Feuer in jenem Frachtraum 4 auslöst.
Also, da entwickelt sich ein richtig großes Problem in diesem Flugzeug, auf diesem Flug. Wir besprechen das gleich mit Herrn Katzer und Herrn Kalbach, die sich sehr gut auskennen auf der IL-62. Aber erstmal an dich, Andreas, die Frage. Das Gute ist ja, da sitzen 4 Menschen, in dem Fall 4 Männer im Cockpit, theoretisch ganz schön viel Problemlösungskompetenz. War das eigentlich normal in den 70er Jahren oder war das eher so ein Interflug-Iljuschin-Phänomen?
Nein, das war in der Tat normal für Ostflugzeuge. Also westliche Flugzeuge, sobald die Jets eingeführt wurden, also die Boeing 707, die DC-8, die flogen normalerweise mit 3 Personen. Also das heißt Co-Pilot, Pilot und Flugingenieur. Diese Ostmuster, und das kann man auch bis in die heutigen Zeiten bei aus sowjetischen Zeiten stammenden Transportmaschinen wie der Antonov 124 sehen, die haben auch teilweise bis zu 5 Mann da im Cockpit. Das heißt, das war eher das Ostkonzept. Und die hatten eben wirklich auch in der Ilyushin 62 4 Menschen im Cockpit.
Ja, und speziell die Rolle des Flugingenieurs finde ich jetzt interessant, denn zumindest könnte man das als Laie oder Außenstehender vermuten, der wäre doch gefragt, wenn solche Probleme, Steuerungsprobleme auftreten, wie auf dem Flug Interflug 450 nach Burgas. Und wie gut, dass wir Wolfgang Katzer fragen können, denn er war Flugingenieur.
Natürlich, wenn irgendein Problem auftritt, geht zuerst der Blick der Piloten zu dem Bordingenieur, der ja der technische, ich sag mal, ja, nicht verantwortlich, nur der technische Spezialist ist. Hallo, was ist denn hier? Hier läuft eine Pumpe für Kraftstoff nicht. Geht die oder geht die nicht? Was ist hier der Grund? Was müssen wir machen? Das ist also der Spezialist und der steht auch auf. Und ich wäre zu der Zeit, wenn da etwas unklar ist und es wäre schon ein Fenster dabei drin gewesen, nach hinten gegangen und hätte eine optische Kontrolle gemacht. Was ist denn da los? Ob der Ingenieur in diesem Moment hintergegangen ist, weiß ich nicht, aber es hätte keinen Sinn gehabt. Er konnte dort gar nichts sehen und die Besatzung hat auch nicht im geringsten geahnt, was dort hinten los ist.
Wir können nur vermuten, dass der Flugingenieur in dem Fall keinen Indiz gegeben hat, denn ansonsten, frage ich jetzt mal Heinz-Dieter Kalbach, ansonsten hätte die Cockpit-Crew wohl nicht entschieden, wir kehren zurück nach Berlin, sondern man hätte vielleicht einen näher gelegenen Ausweichflughafen in der Nähe von Cottbus genommen, oder?
Und man muss erst mal sagen, wenn der Stabilisator sich nicht mehr fahren lässt, warum die Maschine 10 Grad vom Kurs abgewichen war und wie lange das ist, das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Fakt ist, wenn sich der Stabilisator nicht fahren lässt, dann muss man entweder die Geschwindigkeit so beibehalten, dass man mit dieser Stabilisatoreinstellung weiterfliegen kann,
Und wenn das so kurz vorm Zielflughafen gewesen wäre, dann wäre man zum Zielflughafen geflogen. Da das aber unmittelbar ja nach dem Start passiert ist, also eine halbe Stunde nach dem Start, war die Entscheidung richtig, völlig richtig, hätte ich genauso getroffen, wieder umzukehren, um die Maschine in Schönefeld am Heimatflughafen reparieren zu lassen, in Ordnung bringen zu lassen. Also diese Entscheidung war völlig korrekt.
Vielen Dank, Herr Kalbach, für diese Einschätzung bis hierhin. Hören wir jetzt, wie Interflug IF450 zu Ende ging, auf tragische Art und Weise, die letzten Minuten des Fluges.
16.51 Uhr. Kapitän Pfaff ordnet Flugingenieur Ingolf Stein an, beginne mit dem Kerosin ablassen. Die Maschine soll damit auf ein niedrigeres Landegewicht in Schönefeld kommen. Weil dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nimmt, fliegt die Crew der IL-62 zunächst eine Linkskurve südlich von Berlin. Die Flugbegleiterinnen weisen die Passagiere auf die bevorstehende Landung in Schönefeld hin. Die Funksprüche der Piloten wirken ruhig und professionell. Doch um 16.59 Uhr meldet die Besatzung von Interflug 450 Mayday, Mayday, unmöglich Höhe zu halten. Wenige Sekunden gelingt es ihnen, nochmal Schub zu geben. Sie melden, wir steigen leicht und hatten Brand. Standort südlich Berliner Ring vor Prusendorf. Die Piloten haben immer weniger Zugriff auf ihr Flugzeug. Um Punkt 17 Uhr geht der letzte Funkspruch der Sierra Echo Alpha ein. Schwierigkeiten mit der Höhensteuerung. Standort Schönefelder Kreuz, Autobahn. In diesem Moment bricht die Maschine in der Luft auseinander.
Am 14. August 1972 bin ich über die Autobahn von Wildau nach Niederlehme gefahren. Als ich auf der Autobahn war, habe ich mich gewundert. Dort flog ein Flugzeug, das hinten eine schwarze Rauchwolke hatte. Und wenn ich mich erinnere, sind da auch Teile vom Flugzeug runtergefallen. Ich bin anschließend nach Hause gefahren und habe es meinen Eltern erzählt. Die wollten mir das nicht glauben. Kurze Zeit später kam mein 8-jähriger Bruder vom Spielen. Er erzählte uns dann, Mutti, Mutti, da ist ein Flugzeug vom Himmel gefallen. Und mein Vater hat dann noch gesagt, na, so ein Quatsch, was erzählst du denn?
Ja, ich kann mich genau daran erinnern, zum Beispiel, wie der Rumpf runtergefallen ist. Das sehe ich noch heute wie vor mir, wie die Punkte, diese, die man dann so gesehen hat, diese, wo ich ja annehme, das werden wohl dann die Menschen und die Koffer gewesen sein oder was da auch immer da geladen war am Flugzeug. Das ist richtig aus dem Rumpf rausgefallen. Und auch die Tragfläche, wie die so runtergetrudelt ist. Und ganz zum Schluss kam dieses Heck, dieses IL-62-typische Heck. Das ist ja selbst, sieht ja selbst, man könnte schon annehmen, dass das ein Kunstflieger ist, ja, weil ja auch selber, das Heck selber sieht ja aus wie ein kleines Flugzeug, ja.
Das waren jetzt zwei Augenzeugenberichte von Menschen, die diesen Absturz damals mit eigenen Augen gesehen haben. Ich finde es aber sehr beeindruckend, Benny, wie du es geschafft hast, also jetzt 50 Jahre später solche Menschen noch ausfindig zu machen, dass die sich auch noch so gut erinnern konnten. Wie hast du das geschafft?
Auf ganz unterschiedliche Weise. Es haben auch viele Menschen geholfen, Hinweisgeber. Ich nenne sie am Ende in der Danksagung. In dem Fall haben wir über Social Media in Gruppen in Königsbusterhausen gesucht und haben erstaunlich viele Rückmeldungen bekommen. Es ist wirklich verblüffend, wie viele Menschen sich noch an diesen Tag, diesen 14. August 72 erinnern können. Das waren jetzt zwei Menschen aus Königsbusterhausen und Niederlehme. Vielleicht nochmal zur Einordnung. Wo liegen diese Orte? Im Land Brandenburg, südöstlich von Berlin. Wirklich nicht sehr weit vom Flughafen Schönefeld, vom damaligen Flughafen Schönefeld, vom heutigen BER, der auch nur ein paar Kilometer von Schönefeld entfernt liegt. Und die Menschen, die dort gewohnt haben, die waren durchaus an Fluglärm und relativ niedrig fliegende Maschinen gewöhnt, aber eben nicht an so niedrig fliegende Maschinen. Und die Augenzeugenberichte waren für mich sehr bewegend und man merkt auch, also ich habe auch noch gemerkt, dass es den Leuten keineswegs leicht gefallen ist, nach 50 Jahren drüber zu sprechen. Vielen Dank an dieser Stelle. Auch die Menschen am Flughafen Schönefeld waren in banger Erwartung eigentlich der Not- oder Sicherheitslandung der EL-62. Hören wir nochmal Horst Boguslawski zur Erinnerung. Er hat damals als Flugzeugmechaniker in Schönefeld gearbeitet und er kann sich auch noch gut erinnern, wie die Meldungen von der Rückkehr der Maschine verliefen.
Da klingelte das Telefon mit dem Hinweis, dass die Echo Alpha zurückkommt. Es liegt eine Störung vor, ohne dass weitere Angaben gemacht wurden. Und wir waren etwas irritiert, weil wir uns vorbereiten mussten und sollten und wollten, aber keine Einzelheiten kannten. Etwas später klingelte wieder das Telefon mit dem Hinweis, dass es noch ein Weilchen dauert, ehe die Maschine wieder zurückkommt. Und dabei blieb es zunächst, bis auf einen dritten Anruf hieß es, die Maschine kommt nicht mehr zurück. Und da haben wir uns Gedanken gemacht, konnten uns aber zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht vorstellen, dass die Maschine verunglückt ist. Wir gingen eher davon aus, weil wir nichts Näheres wussten, dass die Maschine eventuell notgelandet ist.
Die Maschine ist aber eben nicht notgelandet, sondern abgestürzt. Und sofort wurden alle verfügbaren Feuerwehrleute alarmiert. In Königs Wusterhausen, aber auch im Nachbarort Senzig, der nicht weit entfernt liegt von der Unglücksstelle. Oder einer der Unglücksstellen, muss man sagen, denn die Maschine ist ja auseinandergebrochen. Als einer der ersten am Ort des Geschehens war Wolfgang Krüger. Der ist heute 83 Jahre alt. Und hat aber noch unglaublich gute Erinnerungen an diesen schrecklichen Tag. Ich habe ihn getroffen in Königs Wusterhausen. Es war sehr windig, ihr werdet es gleich hören. Und Wolfgang Krüger hat mir versucht zu erzählen, was sich damals dort für ein Bild ergeben hat. Es ist eine idyllische Atmosphäre fast hier und man kann sich gar nicht vorstellen, was vor 50 Jahren Schreckliches geschah. Welches Bild bot sich Ihnen hier, wo wir jetzt gerade langlaufen damals?
Hier lagen einige Teile rum und da lag ein größeres Flugzeugteil, was nachher herausstellte, dass das Cockpit war und die Kombüse. Und nachdem wir die Wasserversorgung hergestellt hatten und auch ja, viele Tote hier so gesehen haben, wurde uns gesagt, wir möchten doch diese Kombüsenteil ausräumen, wo die Stewardessen drin waren.
Die waren also alle zusammen?
Die waren alle zusammen in diesem Teil drin. Die haben sich wohl dann, habe ich nachher gehört, noch ja, da versammelt zum Schluss. Und diese Teil haben wir ausgeräumt. Oder, ja, wie sagt man? Ja, ist auch ausgeräumt. Und hatten aber keine, ja, nur eine Trage auf dem Fahrzeug. Mehr hatten wir nicht. Was soll man denn nun nehmen? Also haben wir Steckleitern genommen und eine Decke, einer vorne, einer hinten und sind da, ich würde sagen, hingetrottet. Von laufen kann man nicht reden. Haben die Stewardessen, die alle tot waren, aber, muss ich sagen, nicht so schlimm aussahen wie andere, die wir gesehen haben hier an Bäumen. Die haben wir dann rausgetragen und am Rand hier, am Wegesrand hingelegt und notdürftig ja, mit irgendwas, Stroh oder was wir hatten, ein bisschen abgedeckt. Wir haben dann gesessen und haben gedurstet, kann man sagen.
Den ersten Moment mal gehabt, kurz zu reflektieren, was Sie gerade Schreckliches erlebt haben.
Ja, wirklich. Ich kann mich bloß entsinnen, ich nehme einen Kameraden von mir, gesessen haben, vor uns lagen noch irgendwelche Flugzeugsitze, die rausgefallen waren. Ja, und wir sind dann, nachdem sich die Lage beruhigt, möchte ich nicht sagen, aber viele, mehrere Leute und Feuerwehren da waren, also Leute genug da waren, sind wir nach Hause geschickt worden. Ich glaube, es war es nötig. Und sind dann zurückgefahren nach Senzig. Dort, weiß ich bloß, haben wir, da war eine kleine Treppe vom Feuerwehrdepot. Da haben wir gesessen. Da haben wir weint. Ja. Dann kam ein Nachbar. Eine Flasche Schnaps und sagt, Jungs, trink erstmal hin. Schön.
Ja, schwierig, gleichzeitig bewegend, wenn man diesen Mann sieht, übrigens wahnsinnig sympathischen älteren Herrn, der mit den Tränen ringt und den dieses Ereignis so bewegt, über das er auch so lange nicht sprechen konnte. Da reden wir gleich nochmal drüber. Ähnlich bewegt sind die Erinnerungen von Christa Mertin, die hatte ihre Eltern in der Maschine. Sie wusste im Prinzip, dass sie eigentlich abends oder am späten Nachmittag in Bulgarien ankommen sollten. Und Christa Mertin kann sich auch noch gut erinnern, wie dieser Tag für sie verlief und mit welcher schrecklichen Nachricht er endete.
Ich weiß noch, dass ich nach Hause kam und Fernsehen angemacht habe und hörte, dass eine Maschine der Interflug abgestürzt war. Es wurde keine Uhrzeit gesagt, aber ich wurde sehr unruhig. Telefon hat der normale Bürger damals nicht gehabt. Im Nachbarhaus wohnte ein Offizier der Luftstreitkräfte und zu dem bin ich in meiner Aufregung gegangen und habe gefragt, ob er nicht über die Dienstleitung etwas in Erfahrung bringen könnte. Er konnte mir nur sagen, dass Nachrichtensperre war. Und dann blieb mir nichts weiter übrig, als abzuwarten. Und das war fürchterlich. Mein Mann war ja noch unterwegs mit den Kindern. Ich glaube, er kam so gegen 19 Uhr zurück. Er hatte zwar sehr viel Feuerwehrautos unterwegs gesehen, aber ansonsten war ihm weiter nichts aufgefallen. Ich bin dann von meiner Wohnung in die doch einiges entfernte Wohnung meiner Eltern gegangen und habe gedacht, wenn irgendetwas passiert ist, wird man mich dort benachrichtigen. Und das war dann um Mitternacht, um 24 Uhr. Es war einfach fürchterlich.
Ja, und auch die Interflug-Piloten wie Heinz-Dieter Kalbach waren sicherlich schockiert von diesem Ereignis.
Ja, natürlich. Ich sollte an dem Abend nach Varna fliegen und ich war auf dem Wochenendgrundstück mit meiner Frau und meine Frau hatte immer Angst, alleine dort zu sein, wenn es nachts gewittert. Und da habe ich gesagt, pass auf, wir hören nochmal den Wetterbericht ab und wenn es in der Nacht Gewitter geben sollte, dann fahre ich dich noch in die Wohnung nach Hause. Und da habe ich Radio eingeschaltet und wir haben Nachrichten gehört und da wurde mitgeteilt, dass eine IL-62 bei Königs Wusterhausen abgestürzt ist. Da habe ich eine Wahnsinnsgänsehaut am ganzen Körper bekommen und so ein leichtes Zittern. Und daraufhin habe ich dann entschieden, dass ich meine Frau nach Hause fahre und habe mich dann auch sofort fertig gemacht und bin zum Flughafen gefahren. Obwohl mein Flug erst gegen Mitternacht stattfinden sollte, bin ich dann schon vorher rausgefahren. Ja, das ging einem wahrlich ganz, ganz, ganz gewaltig unter die Haut.
Der Absturz von Königs Wusterhausen hat eine wirklich sehr beeindruckende Flugunfalluntersuchung ausgelöst. Ich war vor wenigen Tagen im Bundesarchiv und durfte dort Akten einsehen von der Flugunfalluntersuchung. Und das war eine wirklich generalstabsmäßige Operation unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit vielen Teilteams, die sich zum Beispiel mit der Route, mit dem Cockpitpersonal, mit den Fundstellen am Absturzort beschäftigt hat oder eben auch mit dem Flugdatenschreiber. Und mit dem gab es eine Besonderheit, die bisher in der Berichterstattung über diesen Absturz noch nicht vorgekommen ist. Horst Boguslawski hat uns drauf gebracht.
Einige Tage später klingelte wieder das Telefon in unseren Aufenthaltsraum und ich wurde aufgefordert, in den Block A mich zu begeben, wo die Verwaltung der Interflug residierte, aber auch die Stasi. Und die Stasi hat jetzt versucht, ihrerseits die Ursache zu klären und hat auf das Fachwissen von Fachleuten zurückgreifen wollen. Und hier habe ich auch Einzelheiten erfahren, die in der Öffentlichkeit nicht bekannt waren. Zum Beispiel diese, dass der Flugdatenschreiber hier zur Auswertung, dass der eine ganz normale Landung anzeigte, sodass man auf die Daten des Flugdatenschreibers nicht zurückgreifen konnte. Und daher ist davon auszugehen, dass der Luftdatenschreiber, der immer die letzten 30 Minuten aufzeichnet, dass der schon während des Startes ausgefallen ist, was ein Indiz dafür ist, dass hier schon die Katastrophe begonnen hat.
Das ist ja interessant, das habe ich noch nicht gewusst. Das ist ja auch nicht oft, dass sowas vorkommt, aber es zeigt ja auf jeden Fall, dass eben im Prinzip die Stromversorgung an Bord schon kurz nach dem Start nicht mehr funktioniert hat. Also deswegen diese Problematik, die zum Unfall führte, auch schon da begann. Was ich aber nicht verstanden habe in dem O-Ton eben, ist die Frage, wo er sagt, es sei eine normale Landung angezeigt gewesen. Was meint er damit?
Boguslawski meint, dass im Grunde die letzte Aufzeichnung die Landung aus Moskau sei, also der vorangegangene Flug.
Okay, vorher, genau.
Genau. Ja, wir wollten dem nachgehen und hatten, und an dieser Stelle vielen Dank an das Bundesarchiv in Berlin, in dem die Unterlagen, der offizielle Untersuchungsbericht in vielen, vielen Unteraktenordnern lagern. Wir hatten die Möglichkeit, dort Einsicht zu nehmen. Und das ist tatsächlich, es ist richtig, was Boguslawski sagt, beziehungsweise die Information, die ihm die Stasi gegeben hat. Bei der Flugunfalluntersuchung kam heraus, dass der Flugdatenschreiber Modellnummer MSRP 12 Nummer 90800 aus dem Flugzeug Iljuschin 62 Nummer 702, dass der 2 Minuten 52 Sekunden nach dem Start den Geist aufgegeben hat, wenn man so will. Ich zitiere mal das Ergebnis des Gutachtens. Durch Analyse der auf dem Magnetband aufgezeichneten Informationen wurde festgestellt, dass der Flugdatenschreiber den Start im Verlaufe von 2 Minuten 20, nach dem Start 2 Minuten 20, eine qualitätsgerechte Aufzeichnung der Parameter auf allen Kanälen vornahm. Danach zeigt sich während der Dauer von 32 Sekunden eine verminderte Qualität der Aufzeichnung aller Informationskanäle auf den Oszillogramm, was die weitere Dechiffrierung der Aufzeichnung unmöglich macht. Nach Ablauf von 32 Sekunden nach Auftreten der Qualitätsminderung brach die Aufzeichnung ab. Das ist natürlich, hat die Untersuchung dann auch schwierig gemacht, denn an dieser Stelle konnte man nicht mehr auf den Flugdatenschreiber zurückgreifen.
Aber das spricht eben ganz klar für sozusagen einen Zusammenbruch der Stromversorgung, der erst vielleicht nur sozusagen an- und ausging, der Strom, aber dann eben nicht mehr verfügbar war. Deswegen hat Hessen der Rekorder ja weiter aufgenommen.
Also schon 3 Minuten nach dem Start, da sieht man, dass im Prinzip die Katastrophe sich sehr, sehr früh schon abgezeichnet hat.
Wie lange war die gesamte Flugdauer?
Ja, die Maschine war ungefähr eine halbe Stunde in der Luft, bis sie dann abstürzte. Wir fragen mal nach bei Heinz-Dieter Kalbach, dem IL-62-Piloten.
Gibt es im Cockpit keine Möglichkeit, dass man das irgendwie angezeigt bekommt oder feststellen kann, nein, dass dahin ein Problem besteht? Weil der ist ja auch in demselben Bereich, glaube ich, eingebaut, der Flugdatenschreiber. Also im selben Bereich, wo wir auch jetzt von dem Problem wissen.
Nee, da haben sie vorne keine Anzeige im Cockpit, ob der arbeitet oder ob der nicht arbeitet.
Okay.
Nein, aber die Besatzung hatte ja angenommen, dass es wirklich nur Probleme mit dem Stabilisator gibt, weil es gab keine weiteren Anzeigen im Cockpit. Und erst als die Brandwarnanlage von der Hilfsenergieanlage aufleuchtete und signalisierte, dass es brennt, da hat sich die Besatzung gewundert, und hat, weil diese Hilfsenergieanlage hat gar nicht gearbeitet.
Genau, am Boden ist nur an.
Die war ja abgeschaltet. So, da haben sie aber ganz, wie sich das gehört, vorschriftsmäßig den Löschvorgang eingeleitet. Und dann war wieder Ruhe. Dann war die Signalisation war aus. Alles war in Ordnung. Und die Besatzung hat ja in der Annahme, dass es wirklich nur eine Sache mit dem Stabilisator ist, sich entschieden, keine Überlastlandung in Berlin zu machen, in Schönefeld zu machen, sondern vorher Kraftstoff abzulassen, um das maximal erlaubte Landegewicht einzuhalten von 105 Tonnen.
Wir haben im Zuge dieser Recherche auch mit vielen Menschen in Königs Wusterhausen gesprochen und die Cockpitbesatzung wird da insgesamt als Helden wahrgenommen. Tragische Helden natürlich, weil sie gestorben sind, aber auch viele Menschen haben auch gesagt, es sei der Cockpitbesatzung zu verdanken, dass die Maschine nicht auf den damals ziemlich vollen Bahnhof von KW, also Königs Wusterhausen, gestürzt ist. Es war am Nachmittag, viele Menschen unterwegs, Pendler. Ich habe mich gefragt, also nicht, dass ich der Cockpitbesatzung den Heldenstatus absprechen will, das ist gar nicht mein Ansinnen, aber ist diese Heldensage überhaupt realistisch und plausibel? Denn das Flugzeug war ja im Grunde gar nicht mehr steuerbar. Halten Sie es für möglich, dass die tatsächlich gezielt dann den Absturz auf dem Feld oder eben nicht über bewohnten Gebieten versucht haben hinzubekommen?
Ja, der Festigkeitsverband hinten war ja durch den Brand weggeschmolzen. So, und über die normale Steuerung, über die Höhensteuerung, war es nicht mehr möglich, das Flugzeug zu steuern. Und da wäre das Flugzeug in Königs Wusterhausen am Bahnhof runtergekommen. Die Besatzung hat aber versucht, mit Hilfe der Triebwerke die Maschine noch zu steuern und hat nochmal Gas gegeben, um über den Bahnhofsbereich drüber rauszukommen, also außerhalb von Königs Wusterhausen dann runterzufallen.
Die Katastrophe von Königs Wusterhausen ist letztlich ausgelöst worden von einer undichten Heißluftleitung oder einer schlecht isolierten, der Ausfall der Steuerleitungen, der Ausfall des Flugdatenschreibers und das katastrophale Feuer, was sich ausgebreitet hat. Ich wollte von Wolfgang Katzer, ihr erinnert euch, er war früher Mechaniker und später Flugingenieur bei der Interflug, wissen, welche Funktion diese Leitung eigentlich hatte, diese Heißluftleitung, und warum es da keine Rauchmelder oder Feuerlöschanlagen gab.
Die Triebwerke bei diesem Flugzeug sind auf der rechten und linken Seite mit je zwei Hecktriebwerken angeordnet, und die Belüftung und Klimatisierung dieser Flugzeuge geschieht mit Druckluft, die durch Druck aus dem Verdichter, das heißt noch bevor die Brennkammern sind, hochverdichtet. Und jeder kennt das, wenn man mal ein Fahrrad mit einer Luftpumpe aufpumpt und pumpt richtig kräftig, dass die Luftpumpe sehr heiß wird. Das kommt also durchs Verdichten, und diese hochverdichtete Luft wird zum Teil abgenommen und genutzt, um das Flugzeug zu heizen. Denn da oben sind ja dann, ich sag mal, teilweise unter minus 50 Grad. Und das, da wird gemischt, heiße und kalte Luft, um das Flugzeug zu heizen und ständig zu belüften. Ein Flugzeug wird ja heute ständig durchlüftet. Sie sitzen ja da nicht in einem geschlossenen Raum. Und diese Heizleitungen von den Triebwerken, die am Heck hingen, gehen natürlich durch das Heck in die Kabine hinein. Und an der Stelle sind die Heizleitungen natürlich gebogen, gebaut, eingebaut. Und es gab, wie man im Nachhinein weiß, Probleme mit den Dichtungen an solchen Stellen, wo die Heizleitung, wo sehr heiße Luft durchkommt, noch bevor die gemischt werden, die Dichtungen nicht dicht waren. Hinterher ist man immer schlauer, und weil keiner damit gerechnet hat, dass in diesem Gepäckraum im Heck, der auch nicht zur Druckkabine gehörte, so etwas passieren kann, waren dort weder Brandmelder noch eine Feuerlöschanlage. Die Triebwerke und wichtige Teile haben automatische Feuerlöschanlagen zu dieser Zeit und heute immer noch.
Die Flugunfalluntersuchung in der DDR war ja sehr gewissenhaft, und sie hat mutmaßlich auch den Hergang des Fluges richtig rekonstruiert. Da waren Vertreter des Verkehrsministeriums, der Polizei, der Stasi, Interflug-Mitarbeiter, aber auch sowjetische Experten von Iljuschin mit dabei. Und trotzdem, das ist ganz interessant, hat offenbar zumindest offiziell Russland, die Sowjetunion und Iljuschin das Ergebnis so nicht anerkannt.
Das war natürlich eine hochpolitische Frage. Und es war also, aus dem Report ging klar hervor, auch für die Staatsführung der DDR, das war im Prinzip ein Konstruktionsfehler, oder mehrere Einzelheiten waren hier falsch konstruiert. Da letztlich ist der Unfall ausgelöst worden. Aber es war auch klar der Staatsführung, dass sie das sozusagen nicht bei den Sowjets offen einfordern konnten. Und es gibt dann so eine Vorlage, wo, glaube ich, der Politbürochef Erich Honecker schreibt und sagt, ja, hier gibt es Probleme, ich schlage vor, wir lassen die Sache auf sich beruhen. Und Honecker hat diese Akte, gibt es noch, hat er handschriftlich draufgeschrieben, einverstanden, E.H. Damit war die Sache eigentlich beendet für die DDR-Regierung, und es wurde erst niemals thematisiert. Interessanterweise hat aber der Chefkonstrukteur von Iljuschin, Genrik Novozhilov, den habe ich mal 20 Jahre später etwa in Le Bourget auf der Luftfahrtschau kennengelernt, bei der Vorstellung einer neuen Iljuschin-Flugzeugfamilie, der hat sozusagen dann ziemlich schnell alle diese Hinweise und Handreichungen, die aus dem Unfallreport stammten, der eben auf diese Defizite hinwies, hat er umgesetzt. Und der nächste neuere Typ der Iljuschin, die Iljuschin 62M, hat dann alle diese Schwachstellen beseitigt. Also faktisch hat es quasi anerkannt und daraus Konsequenzen gezogen, aber offiziell wurde es nie eingestanden.
Ja, und Stillschweigen und Vertuschen, das spielte auch in der DDR eine gewisse Rolle und war einerseits für die Ersthelfer, aber eben auch für die Angehörigen der Todesopfer ein großes Problem. Christian Mertin erinnert sich bis heute und ist bedrückt, dass nicht mal die Beerdigung, die so ein halber Staatsakt auf dem Friedhof in Wildau, das ist ein Ort zwischen Königs Wusterhausen und Berlin, war, dass nicht mal da sie freies Recht hatte, auszusuchen, wer sie zur Beerdigung begleiten darf, und nicht mal die Blumen durften sie selber auswählen.
Ich empfinde das auch heute noch als sehr emotional, darüber zu sprechen. Und meine ganzen Gefühle möchte ich jetzt nicht äußern. Es war Tatsache so, dass 5 Personen zu dem Trauerakt zugelassen wurden, die ganz schnell bestimmt werden sollten und dass wir einen einzigen Kranz nehmen durften. Und ja, das tut mir heute noch weh. Ich habe zum Beispiel einen Cousin väterlicherseits, der sogar bei den Bergungsarbeiten helfen musste, aber nicht mit zur Beisetzung konnte und auch nicht zu mir vorgelassen wurde. Das war ja, weil es ja ein sehr großes, schwerwiegendes Ereignis war, von einer hohen Sicherheitsstufe begleitet. Aber mehr, ich kann wirklich nicht mehr darüber sprechen, das strengt mich zu sehr an.
Und nicht nur für die Angehörigen war das eben sehr schwer, sondern für die Menschen, die in KW, wie man hier auch sagt in der Region, in Königs Wusterhausen, diese Unglücksstelle mit 156 Todesopfern gesehen haben, die Leichen bergen mussten, die völlig entstellte Menschen gesehen haben. Wolfgang Krüger nochmal, der Feuerwehrmann aus Senzig. Hat man sie in irgendeiner Weise in den Monaten, in den Wochen, ja, oder auch in den Jahren nach der Katastrophe von KW irgendwie betreut, unterstützt?
Nein. Kurz, nein. Leider nicht. Und das haben viele, alle, die dabei waren, sehr bedauert. Und ich auch. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt leider der letzte Überlebende bin, der bei diesem Einsatz dabei war von der Senzer Feuerwehr.
Wie sind Sie für sich selber mit diesen Bildern, diesem Schrecken umgegangen?
Kann ich nicht beschreiben, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass am nächsten Tag wieder Alarm war und wir mussten raus, Nacharbeiten sozusagen machen, und ich wollte los und meine Frau hat gesagt, du bist so grün im Gesicht, du bleibst hier, und hat mich zurückgehalten, Gott sei Dank.
Eine bewegende Geschichte, die Augenzeugenberichte, die Zeitzeugenberichte zum schwersten Flugzeugunglück, das sich auf deutschem Boden ereignet hat, der Absturz von Interflug IF-450 von Berlin nach Burgas in Königs Wusterhausen. Gelegentlich haben wir in diesem Podcast die Rubrik, was wir noch herausgefunden haben, aber bisher noch nicht erzählt haben. Und da hat Andreas heute was und ich habe auch noch was.
Ich wollte noch sozusagen ein generelles Fazit ziehen zur Iljuschin 62 und ihrer Sicherheitsbilanz. Interessanterweise hat sozusagen, wie ja oft auch bei von hier behandelten Fällen bei uns, haben ja Unfälle manchmal auch doch konstruktive Folgen, sprich sozusagen die Branche lernt daraus. Das war hier eben auch der Fall, weil, wie schon gerade besprochen, hat dann wirklich Iljuschin, der Chefkonstrukteur, diese Probleme sozusagen beim nächsten Design alle behoben, mit Iljuschin 62M. Und insgesamt wurden 287 Iljuschin 62 gebaut. Davon gab es 12 Totalverluste mit Toten an Bord, was für diese frühe Jet-Ära noch relativ normal war. Also deswegen war die Iljuschin 62 schon ein robustes Flugzeug, ein zuverlässiges Flugzeug mit einer damals allerdings nicht unüblichen Bilanz. Das war also bei den frühen westlichen Jet-Typen nicht viel anders. Aber sicherlich hat die Iljuschin auch sehr gewonnen dadurch, dass eben nach diesem Königs Wusterhausen-Unfall auch entsprechende Konsequenzen gezogen wurden technisch.
Ja, und ich bin durch das Interview mit Wolfgang Katzer draufgekommen, dass es heute noch eine große Familie der Interflug gibt. Also ja, schon, man muss sagen, die letzten, die noch leben, die damals für die DDR-Fluglinie gearbeitet haben, die sind über die Seite interflug.biz im Internet verbunden und treffen sich ungefähr alle 2 Jahre zu einem ehemaligen Treffen. Finde ich schon auch beeindruckend, dieser Zusammenhalt. Das war die neue Folge der Flugforensik zum Absturz von Königs Wusterhausen. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an Rainer Sucko vom Museum Funkerberg, der mir bei der Recherche sehr geholfen hat. Ebenso an alle Menschen aus Königs Wusterhausen, die uns fantastisch unterstützt haben mit ihren Augenzeugenberichten. Und natürlich vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer von Flugforensik, liebe Abonnentinnen oder solche Abonnenten, die es jetzt noch werden. Lasst uns ein Abo da, unterstützt uns, teilt diesen Podcast, macht Werbung für uns, damit wir noch viel mehr Menschen erreichen können. Wir melden uns bei euch ungefähr in 4 bis 6 Wochen. Wollen wir eigentlich verraten, mit welchem Absturz, Andreas? Nö, ne?
Noch nicht. Nein, noch Spannung.
Macht's gut.
Alles Gute, vielen Dank und Happy Landings.